Wie erreiche ich die, wir machen das hier Live-Prompting, wie erreiche ich die finanzielle Freiheit mit Krypto?
Na, da bin ich jetzt mal gespannt.
Okay, also er hat eine Antwort von Seriosität, ist auch die Sparkassen-Webseite mit dabei?
Was?
Naja, okay. Oh, guck mal, ich sag, Alter, wie werde ich finanziell frei mit Krypto, ja? Hm. Und was sagt er? Also echt, du, die totale Stock im Arsch Antwort, ja? Betrachte Krypto-Investments als Ergänzung und nicht als Ersatz für ein ausgewogenes Gesamtportfolio mit Aktien, ETFs und Anleihen. Ja?
What?
Ja, das schreibt er als erstes. Also ich finde das richtig gut. Also du willst die finanzielle, weißt du, Krypto-Bro, ja, Alter, gib mir die finanzielle Freiheit mit Krypto, ja? Und der kommt halt mit so einem Zeug ums Eck, was auch ich sagen würde, ja?
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und knapp ein Jahr nach der letzten Aufnahme melden wir uns mit einem Thema zurück, das in den letzten Monaten in aller Munde war und auch heute ist. Aber bevor wir darüber sprechen, erstmal ein herzliches Hallo nach Hamburg zum Finanzvisier Albert Warnecke. Alles klar bei dir, Albert?
Ja, alles klar. Hier, wir haben sogar mal schönes Wetter, Fenster ist offen, alles wunderbar, ja. Und ich freue mich auch, dass wir mal wieder, wir haben es ja aber versprochen, in einer der letzten, in deiner 250. Folge, da haben wir doch versprochen, dass wir noch was machen und das lösen wir jetzt hier und heute ein.
Genau. Und magst du auch erläutern, worüber wir heute sprechen wollen?
Ja, über künstliche Intelligenz und wie man sie nutzen kann, ja, im Thema private Finanzen, also ganz breit von der Portfoliozusammenstellung über die Recherche, dem Auslesen von Geschäftsberichten, White Papers. Also wir wollen einfach einmal gucken, was ihr mit der ganzen KI machen könnt, sinnvollerweise.
Mhm. Jetzt ist es ja so, der KI-Hype, der ist ja an uns beiden nicht vorbeigegangen. Der ist wahrscheinlich an keinem wirklich vorbeigegangen. Aber mich würde mal interessieren, wie nutzt du denn persönlich die KI? Nutzt du sie regelmäßig?
Ja, also ich bin ja aufgrund meiner Vorgeschichte ja auch darauf gedrillt, eigentlich immer Suchmaschinen zu nehmen. Ja, so ein Vierteljahrhundert, wir hatten angefangen mit Yahoo, gut, das war ein Katalog, aber dann wurden wir auch Suchmaschine. Und eben Google und was da alles kam, also 25 Jahre Suchmaschinen. Jetzt ertappe ich mich eigentlich immer mehr dabei, dass ich morgens eben Perplexity mein Tool anmache und dann eigentlich das meiste eben darüber mache, weil ich es einfach viel komfortabler finde, weil ich es viel schneller finde und weil es eben auch werbefrei ist. Ich meine, gut, ich habe natürlich meine ganzen Adblocker drin bei Google, ja, aber die erste Seite von Google ist ja einfach schlicht und ergreifend alles suchmaschinenoptimiertes Zeug, wo man dann sehr bedingt einfach nur das findet, was man eigentlich wirklich sucht. Und da finde ich halt einfach Perplexity einfach besser.
Genau, vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, was Perplexity ist. Es ist ja so eine Mischung aus Chatbot und KI-gestützter Suchmaschine, die Fragen beantwortet, die du dem Tool stellst und auch gleich die Quelle dazu nennt. Und das ist auch nochmal ein Unterschied zu Google. Also bei Google hat man natürlich auch Texte, Bilder und Videos, die werden dann angezeigt. Und da wird aber nur bedingt eine Antwort formuliert. Es gibt ja mittlerweile bei Google auch diese Phrasen, wo dann die Antworten gefunden werden. Die werden dann aus irgendwelchen Webseiten rausgenommen. Aber bei Perplexity ist ja das Besondere, dass die Texte dann wirklich von der KI auch geschrieben werden, auf Basis der Quellen.
Genau, und das Gute ist eben auf Basis der Quellen, das ist mir halt immer wichtig. Der sagt mir ja auch, wo er seine Weisheiten her hat. Und das finde ich dann eigentlich immer ganz gut und ganz, ganz spannend, dass man dann einfach sieht, da und da kommt das her und dann kann man halt auch weiter vertiefend fragen. Und was ich halt auch sehr gerne mag, ist, dass ich mit Perplexity eben die Möglichkeit habe, eben die verschiedensten Modelle auch zu nutzen. Also nicht nur dieses ChatGPT Omni, sondern da sind eben auch noch andere dabei, Claude und Sonnet und wie sie alle heißen. Und da findet man schon manchmal Unterschiede. Also gerade wenn ich unterwegs bin in Bereichen, wo ich mich nicht so gut auskenne, wo ich wirklich dann Neuland betrete, wissensmäßig, da lasse ich den gerne einfach mal mit der Funktion neu schreiben, einfach mal dann ein anderes Modell die Frage beantworten. Und dann sieht man, wenn die alle relativ ähnlich rauskommen, dann stimmt es eigentlich auch ganz gut. Aber wenn du halt eine große Streuung hast, dann wird es Zeit, misstrauisch zu werden.
Ja, man muss immer schon genau gucken. Also bei mir ist es ja so, ich nutze Perplexity auch und auch immer verstärkter. Ich habe aber die kostenlose Variante, da kannst du, glaube ich, nur 5 Suchen pro Tag machen. Du hast die kostenpflichtige, ne?
Ja, ich habe die kostenpflichtige, weil ich einfach festgestellt habe, ich habe ja auch angefangen mit den kostenfreien Varianten, aber ich will halt dann gerne auch, dass es aktuell ist und die sind dann ja irgendwie, was ich trainiert mit Daten bis Ende 21, bis Ende 22, keine Ahnung, was da gerade aktuell ist, aber bis dahin kennt er das Ganze ja und darüber hinaus kennt das dann halt nicht und wenn du halt einfach auch aktuelle Sachen mit berücksichtigen willst, dann ist es einfach schön, ja, deshalb die Bezahlvariante und ich finde da für 20 Euro im Monat kriege ich da eigentlich so viel geliefert, dass es mir das, dass mir das einfach auch wert ist.
Ja, bei mir ist es ja berufsbedingt auch so, dass ich viel mit KI arbeite, jetzt nicht nur beim Thema Texte, sondern eben auch beim Thema Videos. Da gibt's ja auch mittlerweile KI, die dann unterstützt und dann zum Beispiel so Short-Videos macht oder beim Thema Bilder, da nutze ich auch unterschiedliche und spiele damit so ein bisschen rum, weil gerade wenn man in einem Bereich Bilder sucht, jetzt zum Beispiel Immobilien, da werden einem immer die gleichen Bilder angezeigt und da hilft die KI zum Beispiel enorm und privat ist es dann zum Beispiel so, dass ich mir Reiserouten raussuche und ich meine, du hast das auch gemacht, ne? Mit der KI Reiserouten entwickelt?
Ja, genau. Und das war nämlich das, wo ich gesagt habe, das ist halt nicht so toll. Das war, ja, da hatten wir halt eben, weil die KI rechnet ja nicht selbst, bezieht ihre Daten aus dem Netz. Irgendeiner hat mal gesagt, die denkt ja nicht, das ist ja bloß ein stochastischer Papagei, ja, der plappert halt nach Wahrscheinlichkeiten, fügte halt die Wörter und Buchstaben zusammen. Und da ging es halt um das Thema in A Coruña, ja, in der eben eine Stadtrundfahrt oder so ein Stadtrundgang sich zusammenzustellen. Und da gibt's natürlich in A Coruña dann auch etliche küstennahe Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise der Herkulesturm, ja. Und den hat dann eben die KI knallhart mitten in den Atlantik eben versetzt. Ja, keine Ahnung, wo sie die halt her hatte, weil ich hatte eigentlich das Ziel, das finde ich ja das Coole eben, dass man es ja mehrstufig auch weiterverarbeiten kann. Ich hatte ihm dann schon gesagt, gib mir das doch bitte in dem Format aus, dass ich es dann in Google Maps eben importieren kann. Da gibt es ja so ein Austauschformat mit Koordinaten. Und das hat auch alles brav gemacht, das hat auch gut geklappt, aber dann, wie gesagt, waren die Koordinaten halt, keine Ahnung, wo er die ja eben her hatte, nicht stimmig. Und das kam noch ein paar Mal vor oder auch, wenn man ihm gesagt hatte, das war eine andere Geschichte auf Teneriffa. Ja, hier, was weiß ich, such mal ein paar schicke Restaurants in der und der Ecke aus, ja, was weiß ich. Und wenn es dann ein Restaurant gab, Gedankenexperiment, was ich, Santa Cruz Taverna, ja, dann hat er einfach behauptet, ja, santacruztaverna.es wäre jetzt dann die URL, weißt du, die Domain alles erstunken und erlogen und das fällt natürlich dann relativ schnell auf, wenn du da draufklickst und es kommt halt nichts, aber mir geht es halt darum, dass man natürlich auch vorsichtig sein muss, eben wenn du irgendwann mal was serviert bekommst, was du nicht sofort überprüfen kannst, was aber plausibel klingt, das muss ja nicht unbedingt richtig sein, aber das hast du ja auch hier schon geschrieben. Also wie gesagt, ich benutze es halt für die Recherche, ich benutze es sozusagen so als Assistenz, als Sekretariat und ich benutze es halt auch eben dazu, wenn man jetzt längere Dokumente hat, irgendwelche White Papers oder irgendwelche hier Quartalsberichte, irgendwelche längeren Texte, dass ich den einfach nehme, den Text, und ihm sage, fass mir das bitte auf 2000 Zeichen zusammen, mach da bitte eben hier in Bullet Points mir die wichtigsten Punkte und das Fazit dazu, und dann macht er das. Und das Schöne ist, das kann halt ein fremdsprachliches Dokument sein, egal was, ja. Ich krieg's halt immer auf Deutsch dann serviert, also übersetzt das dann auch gleich noch. Und das finde ich ja halt ziemlich praktisch. Das enthebt einem nicht, sozusagen das Dokument dann nochmal anzugucken, wenn man sich ernsthaft dafür interessiert. Aber es gibt eben schon mal einen blitzschnellen guten Überblick, so weißt du, dieses Executive Summary eben, was eigentlich drin steht.
Ja, da gibt's ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten. Ich habe für Podcasts zum Beispiel noch nicht das gefunden, dass er die langen Gespräche da zusammenfassen kann, weil der kann die nicht verarbeiten. Die sind dafür zu lang. Also zumindest ChatGPT kann das nicht. Da gibt's ja dann auch nochmal andere Tools, aber da ist es noch nicht auf dem Stand, dass man das anständig zusammenfassen kann. Das machen die Menschen halt nach wie vor noch besser, genau wie das Texte erstellen. Aber du hast es eben schon angesprochen, das Thema KI und das Rumspinnen, das ist halt ein Problem. Und ich habe das zum Beispiel gemerkt beim Handelsblatt, die haben so ein EM-Tippspiel mit ChatGPT programmiert, auf Basis von dem Experten Bastian Schweinsteiger. Und den haben sie als Experten damit reingenommen mit seiner Erfahrung und dann sollte die KI das Ganze tippen. Und das hat die KI auch ziemlich gut gemacht. Jetzt wollte ich das selber nochmal aufsetzen. Und da kam dann nur Quatsch bei raus. Da war auf einmal Russland mit im EM-Tableau. Und das war ja nicht der Fall. Und das sind so Sachen, wo man immer drauf achten muss. Und man muss das immer doppelt checken, dass da nicht irgendwelcher Quatsch dann dazwischen ist. Und das ist bei Perplexity mit diesen Quellen halt deutlich einfacher als bei ChatGPT.
Genau, und was ich auch gut finde bei Perplexity ist halt, dass man ja unter jeder Antwort dann auch mal so 2, 3, 4 weiterführende Fragen bekommt, wo man einfach draufklicken kann, die dann eben sozusagen dann vom Programm gleich als Prompt umgesetzt werden und dann weiter beantwortet werden. Also so kann man sich ja dann auch da noch weiter durchhangeln und das Thema von mehreren Seiten beleuchten. Ich würde das sowieso unterscheiden in zwei sozusagen Arbeitsweisen, die ich habe. Das eine ist halt eben, wie du sagst, prompten. Also dann weiß ich auch genau, was ich haben will. Dann gibt's halt eine konkrete Ansage. Ich möchte das und das haben. Also so nach dem Motto fange ich an, ja, du bist hier der große Aktienexperte für internationale Aktien. Ne, um dem Programm einfach zu sagen, ja, wie er sich dann fühlen soll. Und es geht um dies und jenes Thema. Und bitte gib die Antwort recht ausführlich aus, sodass sie auch für einen absoluten Anfänger geeignet ist und erfülle diese 3, 4 Punkte. Und das ist sozusagen dieses Prompten. Da weiß ich ja, was ich haben will und da will ich das Programm dann auch so darauf hinführen, dass es mir auch wirklich dann das gibt. Und das andere ist eben dieser Chat-Mode. Weißt du, wenn ich mir so offene Fragen stelle, wenn ich halt mich in irgendwas einarbeiten will, wo ich wenig Ahnung habe, dann benutze ich zum Beispiel diese Verkettung total gerne. Dann fange ich halt mit einer ganz kurzen Frage an, die auch ziemlich unverständlich ist und wo das Programm auch eigentlich nicht so richtig viel mit anfangen kann. Aber ich weiß ja auch nichts. Ja? Und dann kommt er halt mit einer Antwort und dann gucke ich mir halt die weiterführenden Prompts, die das Programm mir dann liefert, nochmal an, klicke dann auf den einen oder anderen oder wechsle dann dazwischen, dann sage ich, nehme jetzt den Prompt und erweitere den noch. Und dann hast du halt nachher so eine Kette, die sich über 10, 20 Iterationen hinzieht und dann bin ich meistens soweit ganz zufrieden und habe das Ganze eben auch ziemlich zügig und ziemlich werbefrei und ziemlich fokussiert bekommen und habe dann auch eben noch die Quellen dabei. Also bin ich dann sozusagen fertig, bin 20 Minuten später oder eine halbe Stunde, dann habe ich ja gleich noch 5, 6 weitere Reiter offen mit den Quellen, die mir eben die KI genannt hat und kann da dann weitermachen. Das ist sozusagen dann so mein Chat-Einarbeitungsmodus in irgendwas und das finde ich halt eigentlich sehr, sehr praktisch.
Ja, und weitere Vorteile sind natürlich, dass große Datenmengen sehr schnell verarbeitet werden können und der durchforstet ja wirklich auch gut die Quellen, gerade bei Perplexity. Das spart einem enorm die Recherche. Also wenn man mal so überlegt, wie lange man vorher für so eine Podcast-Folge oder für einen Artikel recherchiert hat alleine, das kannst du dir jetzt zum Großteil einsparen.
Ja gut, das ist es halt. Ich meine, ich habe das ja auch mal gemacht mit so ETF-Themen, einfach um das mal zu testen, weil ich mich da ja ganz gut auskenne. Ja klar, guck mal, du sagst ihm dann irgendwas zum Thema ETF-MSCI World, guck mal, dann fräst er sich durch Finanzrocker, ja, Finanzvisier, Finanzfluss, Finanztipp und wenn wir da sonst noch von unseren Kolleginnen und Kollegen haben, ja, der jagt also in einem Höllentempo sozusagen über den Kanon der ganzen Webseiten, die sich mit dem Thema ETF investieren, ja, kommen wir noch, ja, kommt auch noch da rein, ja, dann verrührt er das und dann bringt er dir halt die Quintessenz. Und das ist es natürlich. Also kann man natürlich immer, dann denke ich mir, weißt du, als Nutzer denke ich mir, super, klasse. Das hat mir richtig Zeit gespart, ja. Und als jemand, der die ganzen Texte verfasst und geschrieben hat und eine Menge Zeit reingesteckt hat, denke ich mir schon, naja, elender Content-Dieb.
Ja, wobei, also normalerweise reicht der Text nicht aus, um da jetzt einen vernünftigen Artikel zuzuschreiben oder um da mehr als die Quintessenz rauszulesen. Also da musst du dann schon noch auf die Seiten gehen.
Ja, ja. Aber wie gesagt, ich denke mal, für ein Insta-Kärtchen reicht's.
Für ein Insta-Kärtchen reicht's, ja. Gut, aber das ist ja nicht der Anspruch von einem normalen Anleger. Aber bevor wir das nochmal vertiefen, lass uns mal allgemein über künstliche Intelligenz in der Vermögensverwaltung sprechen. Wo funktioniert denn bisher die KI bei der Geldanlage? Gibt's da denn irgendwas, wo es tatsächlich schon funktioniert?
Also, letztlich, du kannst dich ja überall umsehen, ja. Ich verfolge das jetzt nicht so ganz, aber natürlich jedes Produkt wirbt ja irgendwie damit, dass es jetzt auf einmal KI gestützt ist, ja. Und ob das jetzt, weißt du, also ich ich tue mich einfach schwer. Ich kann das schwer auseinanderhalten, was da Marketing-Sprech ist und was echt ist. Also ob da zum Beispiel, was bedeutet KI gestützt? Ja, ich habe eine fette KI-Engine, die ich selber trainiert habe und die wirklich auf dieses Thema eingeschossen ist und da wirklich was Tolles macht. Oder bedeutet KI unterstützt, ja, der jeweils aktuelle Prakt, die tippt in ChatGPT irgendwas ein. Das weißt du ja nicht.
Nein, das weißt du nicht, das stimmt. Ja, aber ich finde es so interessant, weil letztes Jahr im Herbst, da gab es ja die Headline, dass jeder dritte Fondsmanager in der Vermögensverwaltung durch KI eingespart werden kann. Schon heute macht die KI bei vielen Vermögensverwaltern die unliebsamen Aufgaben. Also dazu gehören dann beispielsweise die Analyse von Geschäftsberichten, Analystenkommentare, historische Kursdaten. Und aus diesen Daten wird dann die Attraktivität abgeleitet und ein Fondsmanager trifft dann auf Basis dieser Ergebnisse eine Entscheidung für den Fonds und für die Aktien oder gegen die Aktien. Und das ist halt ein echter Vorteil von KI, weil das sind Aufgaben, die machst du halt nicht so gerne.
Ja, vor allem ist es ja auch so, ich meine, wir kennen es aus unserer Branche, weißt du, 20% Content-Generierung und 80% Marketing. Wenn du jetzt natürlich den Fondsmanager rausnimmst aus dem ganzen Nahkampfthema, ja, eben in Geschäftsberichten wühlen, ja, dann kann er natürlich auch höherwertige Aufgaben machen und dazu gehört eben nun auch mal seine Nase auf allen möglichen Fondskongressen zu zeigen und einfach den Fonds nach außen zu repräsentieren und Vertrieb zu machen. Auch wenn die das auch nicht gerne machen, aber wie soll ich sagen, wenn ich halt diese fachlichen Themen sozusagen, ja, das Ungeliebte da, die KI abdrücken kann, dann bleibt zumindest auch beim Fachlichen ja höher qualitative Sachen, dann kann ich halt mal sitzen und mir die ganzen Berichte angucken und dann drüber nachdenken, was ich jetzt daraus mache und dann habe ich vielleicht 2 Stunden mehr zum Nachdenken oder 4 Stunden mehr zum Nachdenken, was ja auch nicht von Schaden ist.
Wie sieht's denn bei Robo-Advisern aus? Ich meine, als wir damals mit unseren Blogs begonnen haben, da war das Thema ja ganz groß und ist immer größer geworden. Heutzutage, ja, macht ein Robo nach den anderen dicht. Es gibt natürlich noch ein paar, die auch ganz gut so funktionieren, aber zum Beispiel Scalable hat sich da ja komplett zurückgezogen. Hast du das mitbekommen, dass die KI bei den Robo-Advisern jetzt eine große Rolle spielt oder ist es einfach automatisiert, was da zusammengestellt wird?
Also ich kann dazu wenig sagen, weil das Thema Robo-Advisor, wie du sagst, bei mir total aus dem Fokus gefallen ist. Das war mal der Hype und jetzt läuft es halt oder läuft halt nicht und fertig. Also nee, dazu kann ich wirklich nichts sagen.
Ich habe noch gesehen und gelesen, dass Hedgefonds schon lange so ausgeklügelte Algorithmen nutzen, um die komplexen Anlagestrategien schnell umzusetzen. Und da hilft die KI auch. Aber mehr stand da tatsächlich nicht.
Na gut, da kann ich helfen. Das sind ja hier die Trendfolgefonds zum Beispiel, also auch ja, die, wo ich ja auch investiert bin. Und diese Trendfolgefonds, dann oder WMA und diese ganzen Geschichten, die nutzen das eben tatsächlich. Aber eben genauso, ja, wie du es ja vorher beschrieben hast, also mit der Auswertung von Geschäftsberichten, so wertet da die KI eben diese gigantischen Datenmengen aus, ja, und findet dann da eben Korrelationen oder auch Kausalitäten, das ist natürlich noch schöner, die das menschliche Auge so nicht entdecken kann. Also die nutzen das einfach als weiteres Werkzeug, um diese Datenmassen schneller zu bewältigen. Das stimmt, aber das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie jetzt dann die KI die letzte Entscheidung hat, sondern die hilft halt nur, das Ganze zu beschleunigen. Und das ist für die auch ein Muss, weil das ist ja dieses Rennen. Ich meine, da will ja keiner ins Hintertreffen geraten. Und das ist einfach dieses allgemeine Wettrüsten halt. Und die setzen natürlich auch eine KI ein. Also nicht so eine Feldwald- und Wiesen-KI, sondern die organisieren sich halt irgendwelche Modelle, die sie dann eben auch selber füttern und selber trainieren und selber für ihren speziellen Zweck dann eben auch fit machen.
Aber was passiert denn, wenn ich jetzt als Anleger die KI nutzen will als Anlageberater? Funktioniert das oder funktioniert es nicht?
Das funktioniert nicht. Das haben wir spektakulär nachgewiesen bei meinem Vortrag auf der letzten Invest. Da habe ich ja gesagt, pass mal auf, liebe KI, mach mir mal 2 Portfolios. Und das eine Portfolio war halt so ein Hochdividenden. Geschichte, wie es Luis Pazos ja macht. Und das andere war halt ein Krypto-Portfolio. Und da habe ich gesagt, was ich gerne hätte, was ich mir da so vorstellen könnte, maximal 10 Werte und so. Und dann hat er mir halt dann diese Werte vorgelegt. Und dann habe ich die halt präsentiert auf der Bühne und habe dann eben ja bei diesem Hochdividenden-Depot den Louis auf die Bühne gebeten und sagt, Louis, guck mal, bewerte das doch mal, ja? Und Louis hat das, also denke ich mal, 50-50 war es, ja? Also 50% der Werte haben sozusagen Gnade vor seinen Augen gefunden und die anderen 50, ja, die waren formal okay, aber da hat Louis dann eben mit seinem Wissen einfach gesagt, ja, die haben aber, was ich letztens die Ausschüttung umgestellt oder da greift jetzt aber eine neue rechtliche Regelung oder die kann man jetzt kaum noch an irgendeiner Börse kaufen, weißt du, solche Sachen, ja, oder eben, die haben tolle Renditen, aber die leben schon von der Substanz, das heißt, es ist toll, dass die KI dir sozusagen aus dem irren Pool was zusammensammelt, aber dann musst du schon noch einen richtigen Experten haben, der sich wirklich in der Materie auskennt, der das dann rüttelt und schüttelt. Und Richie hat sich auch eben, Richard Dittrich von der Börse Stuttgart, der ja auch groß in Krypto ist und viel Erfahrung hat, der hat sich auch dieses Depot angesehen und hat gesagt, am Ende des Tages hätte die KI einfach mal erstmal nicht loslegen sollen, ja, sondern zurückfragen sollen, Kollege, wofür soll denn dieses Depot überhaupt gut sein? Und je nachdem, wie der die Antwort ausgefallen wäre, ja, nur eine Beimischung oder so, meinte Ritchie, also man hätte auch sich sozusagen dann, wäre man besser gefahren mit entweder Bitcoin oder Bitcoin und Ethereum oder was ich, Bitcoin, Ethereum und Solana, ja, also praktisch nicht 10 Werte, sondern wirklich 1 bis 3 Werte und es dann eben gut sein lassen. Auch da wurde sozusagen das, was die KI geliefert hat, durchaus eben sehr, sehr kritisch gesehen. Also von dem würde ich mit dem eben auch anschließen. Als Grobfilter, ja, aber ich würde mir nie ein Portfolio von der KI zusammenstellen lassen. Mhm. In dem Sinne, dass ich dann auch rein investiere.
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich habe das im vergangenen Jahr für Newsletter habe ich das auch mal ausprobiert und dann hat der mir, also ich wollte, dass der als Anlageberater agiert und dass ich jetzt langfristig in ETFs investieren möchte und dann habe ich ihm gefragt, welche breit gestreuten ETFs mit einer niedrigen TER kann ich jetzt nehmen und dann wurden mir 7 Aktien- und Anleihen-ETFs unterschiedlicher Anbieter vorgeschlagen. Gut. Das war damals aber noch mit ChatGPT 3.5. Und dann kamen diese ETFs und davon gab es die Hälfte nicht in Europa, sondern das waren amerikanische Sachen. Und die kannst du natürlich als unbedarfter Anleger gar nicht einschätzen. Du suchst dann danach, findest es nicht und dann sagst du, ja, hat mir jetzt nicht so geholfen. Das hat sich mittlerweile geändert.
Ja, aber du musst dann eben deinen Prompt, das ist es, da merkst du nämlich auf einmal, wie viele Randbedingungen du dann nämlich einfügen musst, weißt du? Das ist so, wenn ich sage diversifiziertes Portfolio, dann muss ich jetzt nicht unbedingt die guten Markowitz erwähnen, ja, mit meiner Effizienzmarkt- und Portfoliotheorie da, aber davon zu wissen, hilft halt den Prompt so zu gestalten. Also das ist ja das Üble, deine Prompts werden ja, also wie soll ich sagen, der den Chatbot eigentlich nicht mehr braucht, weil er schon fast alles weiß, der macht halt die besten Prompts, ja, der kriegt natürlich auch die besten Ergebnisse. Und wenn du halt als unbedarfter Mensch, der von der Materie halt keine Ahnung hat, das ist, was ich ja vorher sagte, dann musst du dich erstmal in den Chatmodus begeben und da finde ich persönlich, da brillieren die Dinge auch, weil es ist ja keine Frage zu dumm. Ja, es muss dir nichts peinlich sein. Der Chatbot steht immer bereit und beantwortet dir das so lange, ja, bis du es verstanden hast. Und wenn du dreimal was Ähnliches fragst, kriegst du halt dreimal eine Antwort und er vereinfacht sie eben immer mehr. Man kann sich also da wirklich sozusagen den Wutprozess, den kann man damit total toll machen, gerade wenn man sozusagen niemanden hat, mit dem man mal drüber sprechen kann oder wenn man sich sagt, ich habe so wenig Ahnung und ich traue mich ja gar nicht, ja, ich habe ja nicht mal, weißt du, so nach dem Motto, die allerelementarsten Börsenbegriffe kenne ich nicht, dann kannst du den Chatbot einfach fragen, ja, was bedeutet das denn? Und vor allem das Tolle ist, wenn man dann sagt, hey Chatbot, nicht nur was bedeutet das, sondern gib mir auch mal ein lebensnahes Beispiel, ja, dann kriegst du auch immer ein schickes Beispiel und so kannst du dann es eigentlich ganz gut lernen. Das finde ich wirklich ziemlich cool, dass man da eben wie soll ich sagen, weißt du, was früher, wo es dann immer hieß, komm in die Gruppe, ja, oder kauf meinen Kurs, das kannst du jetzt hier mit dem Chatbot einfach für dich selber machen.
Ja, und die Antworten sind halt auch sehr gut, das muss man auch mal dazu sagen. Und da stellt sich natürlich die Frage, das, was wir damals gemacht haben, also das hat ja keiner vorher groß gemacht, das Thema ETFs oder auch das Thema Vermögensaufbau, das war kein großes Thema. Heutzutage gibst du einen Prompt ein bei ChatGPT, bei Perplexity und dann bekommst du schon eine vernünftige Auswahl an Sachen, worauf du beim Vermögensaufbau achten solltest. Und das haben wir damals gemacht vor 9, 10 Jahren.
Ja, genau. Und jetzt nimmt es sich, und wir sind der Humus, auf dem dann der Chatbot wächst, und da zieht er das nämlich her.
Ja, aber das sind ja die alten Texte in den meisten Fällen.
Nicht die alten Texte, die immergrünen, die zeitlosen.
Die zeitlosen, ja, okay. Okay.
Genau.
Wir haben ja keine investmentpornografischen Texte. Genau.
Ach ja, und wo ich es noch gerne verwende, ich weiß nicht, ob du das auch machst, ich bin ja nun keine Programmierlegende, ja?
Ja.
Aber wenn ich mal gerne in Excel irgendwie ein paar kleine Fragmente brauche oder auch hier bei Google Sheets, dann sage ich das eigentlich dem Chatbot immer, sage ich immer, das und das habe ich vor, ja, weißt du, in Zelle A4 steht das und ich möchte aber, dass in Zelle B5 das steht und das sollen die Operationen sein, die gemacht werden sollen. Gib mir doch mal fürs deutsche Excel die entsprechenden Formeln und dann kriege ich die und dann baue ich die da ein und dann ist im ersten, im zweiten Anlauf meistens falsch und dann wende ich mich immer vorwurfsvoll an ihn zurück und sage, pass mal auf, Kollege, ich kriege die und die Fehlermeldung, dann entschuldigt er sich 1000 Mal und sagt, hier, nimm mal das. Und dann, also meistens geht's dann und dann würde ich sagen, das spart mir jetzt auch viel Zeit. Ich meine, jeder aufrechte Programmierer wird natürlich jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber weißt du, für den Hausgebrauch reichen mir halt diese Codefetzen.
Ja, ich meine, dann brauchst du dich nicht groß in die Excel-Thematik einarbeiten, sondern du gibst es dann einfach der KI und die kümmert sich dann darum. Aber du musst trotzdem wissen, wie es funktioniert.
Ja, ich sage ihm ja, ich beschreibe ihm ja die mathematischen Operationen, summiere mir das alles auf oder bilde den Durchschnitt oder verkette mir das so und so und dann bringt er mir das.
Ja, aber auch das musst du ja erstmal wissen. Also das fällt ja auch nicht vom Himmel.
Nein, das stimmt. Das muss man wissen. Aber da denke ich, das ist schon noch was anderes, als seinen Code umzusetzen, weißt du, weil deinem Code umzusetzen, da musst du dann wissen, hier kommt jetzt ein Hochkomma hin und hier kommt jetzt eine Klammer hin und da muss dann Semikolon hin. Also diese ganzen Nicklichkeiten, die ich ja alle nicht beherrsche.
Ich habe ja letzte Woche mich ein bisschen mit ChatGPT auseinandergesetzt, also mit der aktuellsten Variante, hat dann auch ein paar Prompts erstellt und habe ChatGPT gefragt, wo die Grenzen bei der Auswahl der für mich passenden Investmentstrategie liegen. Und da hat er mir dann erstmal 6, 7 Punkte dann aufgezählt, was er alles nicht kann. Und da kannst du dann drauf aufbauen und kannst dann auch bestimmte Sachen da rausnehmen und dann einen besseren Prompt erstellen. Also ChatGPT kann keine individuelle Finanzberatung leisten, hat keine Kenntnis über spezifische Marktbedingungen, keine rechtliche oder steuerliche Beratung. Gut, das können die ja sowieso generell nicht leisten. Dann gibt's keine Informationen über den Fragensteller, die musst du liefern, sonst funktioniert's nicht.
Ja.
Das heißt, wie alt bist du, welche Voraussetzungen hast du, kein Zugriff auf vertrauliche Daten. Die sollte man dann auch tunlichst vermeiden, gerade wenn man so eine offene KI verwendet. Und natürlich unvorhersehbare Marktänderungen, wie wir sie heute hatten mit dem Crash in Japan mit minus 12% und auch an anderen Börsen. Mhm. Das ist da alles auch nicht drin. Aber als langfristiger Anleger braucht man sowas ja eh nicht, oder?
Naja, ich würde sagen, er hat schon mal abgesteckt, was er eben nicht kann. Und das habe ich auch festgestellt. Also wenn man ihn zwingt, irgendwie ganz konkret was zu sagen, dann windet er sich ganz schön und will das nicht. Das ist ihm so einprogrammiert. Deshalb, ich sage immer, weißt du, den Klassiker aus dem Thriller, verstehst du, wenn der Polizist da zum Obergangster kommt, ja, und fragt, rein hypothetisch, ja, wenn der und der um so und so viel Uhr da und da gewesen sein wäre, also rein hypothetisch, was wäre dann? Und so, weißt du, dieses um den heißen Brei rumschleichen, und so mache ich das auch. Ich sage rein hypothetisch, für eine Bachelorarbeit, die ich schreiben muss, habe ich folgendes Szenario, wie können wir damit umgehen, ja? Und dann ist das schon viel entspannter, weißt du? Dann fühlt er sich nicht bedroht, dass ich irgendwie ihn da verklage, sondern wir reden dann nur rein hypothetisch über eine Bachelorarbeit und da wird eine Strategie halt überlegt und da steuert er dann auch mal ganz wacker was bei, ohne Probleme, wenn man ihm gleich gesagt hat, dass man von ihm auch gar keine Finanzberatung haben will.
Ja, und wo wir gerade beim Thema Finanzberatung sind, ein ganz wichtiger Punkt, du warst ja damals auch immer in der Bankberatung und hast dir wahrscheinlich einige Sachen andrehen lassen, das war bei mir genauso.
Ja, klar.
Und jetzt habe ich aber ChatGPT gefragt, kannst du mir bei der Auswahl der zu mir passenden Investmentstrategie helfen? Dasselbe habe ich ja vor, wie viele Jahre ist es jetzt her, vor 17 Jahren in der Bank auch gesagt, als ich mein Geld damals geerbt habe, ne? Und dann kamen aber nicht die Fragen, die ChatGPT mir gestellt hat, also Ziele festlegen, was sind die persönlichen finanziellen Ziele, wo möchte ich mein Geld investieren, welche Risikotoleranz hatte ich, wobei da wurde schon gefragt, war das jetzt konservativ auf mehrere Jahre oder wie wollen Sie anlegen, aber zum Beispiel finanzielle Ziele haben sie jetzt nicht groß gefragt, sondern die wollten mir stattdessen dann so einen Bausparvertrag andrehen, der denen dann nochmal ein bisschen Provision gebracht hätte.
Ja, siehst du.
Obwohl ich gar kein Haus haben wollte.
Ja, aber das ist halt, das ChatGPT will der halt, verdient, der hat keine Provision.
Richtig. Und das ist ein wichtiger Punkt und den finde ich auch gut, weil du musst dir dann da auch nichts verkaufen lassen.
Genau. Nee, ich meine, ich sehe ja hier in unseren Dokumenten, die du hier erstellt hast, wie gesagt, hier für unsere Zuhörer, das ist ja wirklich total ausführlich, was eben, also der Daniel hat gefragt, ChatGPT, wie kannst du mir bei der Auswahl der zu mir passenden Investmentstrategie helfen? Und dann kommt eben genau das, wenn ich das mal zitieren darf. Ich mache ja nur die Hauptpunkte, ja, also wir wollen ja noch fertig werden. Ziele festlegen, Risikotoleranz bestimmen, finanzielle Situation analysieren, Wissen und Erfahrung bewerten, Diversifikation berücksichtigen, regelmäßige Überprüfung und Anpassung. So, ich meine, besser hätten wir es da auch nicht machen können.
Nein, das sind ja die Punkte. Also die brauchst du auch, um da was Vernünftiges vorschlagen zu können.
Genau.
Und da habe ich ja dann eine Antwort drauf gegeben. Und ich habe gesagt, ich bin 30 Jahre, möchte kein Haus kaufen, ich bin risikotolerant und kann für mindestens 5 Jahre auf das Geld verzichten. Hier muss ich gleich schon sagen, diese 5 Jahre, die hat er jetzt als Maßstab genommen und das ist natürlich falsch. Auch das sind so Kleinigkeiten, die muss man dann beachten, wenn man sowas macht. Dann meine finanzielle Situation sieht gut aus, ich habe 10.000 Euro gespart. Gut, ist jetzt auch nicht so viel, aber ich habe das einfach mal so eingeben. Achso, das Anlageziel waren 30 Jahre und ich selber bin 44 Jahre angestellt und möchte über mehrere Assets diversifizieren und ich möchte mein Portfolio einmal jährlich überprüfen. Das waren jetzt so die Vorgaben für ChatGPT und auf der wurde dann eine Investmentstrategie erstellt, so ein bisschen schwierig war. Vielleicht magst du mal die Anlageklasse und Diversifikation kurz vorstellen.
Genau, also ChatGPT schlägt im ersten Aufschlag vor, die 10.000 Euro eben wie folgt zu verteilen. 60% in Aktien und eben von diesen 60% dann eben, die werden aufgeteilt in 3 Blöcke. Der erste Block ist der 30% Block, also 30% in ETFs oder Fonds, die global diversifiziert sind, um von verschiedenen Märkten zu profitieren. Also das ist immer die ganz klassische marktgewichtete Weltportfolio-Strategie, wie wir sie ja alle kennen, MSCI World oder Vanguard FTSE All World. Dann sagt der ChatGPT, und dann nimmt man einen Block von 20% in Technologie- und Wachstumsaktien. Diese haben potenziell hohe Renditen, sind jedoch auch volatiler. Und dann nochmal 10% Dividendenaktien. Aktien von Unternehmen mit soliden Dividendenzahlungen bieten regelmäßiges Einkommen und Stabilität. Naja, da sieht man halt eben, Technologie- und Wachstumsaktien waren ja nun auch, wie soll ich sagen, wenn man den Zeithorizont für die letzten 15 Jahre oder so oder 10, 15 Jahre, eben seit der großen Finanzkrise eigentlich ja der absolute Renner. Das ist halt so dieser Klassiker. Er ist ja ein stochastischer Papagei. Also er kriegt ja überall im Internet gesagt, wie toll die Fangaktien sind. Also und er kriegt immer auch dazu gesagt, volatiler. Und genau das bringt er halt. Also das meine ich. Also du wirst von diesem Ding nichts bekommen, wo der Vektor wirklich in die Zukunft zeigt, also weil er eben wirklich nur die Vergangenheit eben kennt. Mehr geht ja auch nicht. Und dann halt Dividendenaktien, keine Ahnung, was ihn da geritten hat, da Diversifikation. Es ist halt nochmal eine Diversifikation. Und dann sollst
aber ganz kurz, die Technologie- und Wachstumsaktien, die hast du ja in den internationalen ETFs oder Aktienfonds schon drin.
Wo soll er das denn wissen?
Ja, und das ist ganz klar die Grenze von der KI. Ja.
Genau.
Und bei Dividendenaktien, die sind auch drin, jetzt nicht so groß vertreten, aber was soll ich denn bitte mit 10% Dividendenaktien? Die haben ja gar keinen wirklichen Impact.
Ja, das weiß er eben auch nicht. Genau.
Okay.
Da hast du absolut recht mit ihm. Dann will er noch 20% in Anleihen packen. Das sind dann Staatsanleihen, 10% sicher und stabiler, obwohl die Renditen niedriger sind. Und dann sollst du noch 10% in Unternehmensanleihen packen. Also wollte ich den 20-prozentigen Anleihenanteil, der soll hälftig in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Wobei man hier eben auch sagen muss, Staatsanleihen, das ist wieder diese typische, wie soll ich sagen, westzentrierte Sicht. Also Staatsanleihen, bei Staatsanleihen auf Dollar oder Euro. Ja, ich meine, eine argentinische Staatsanleihe, ja, die ist weder stabil noch sicher. Und viele andere Staatsanleihen von vielen anderen Ländern eben halt auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob eine Rubelanleihe jetzt so der Burner wäre. Ja, also das ist halt auch, wie man halt sieht, doch sehr, sehr allgemein gemacht. Ja, und Unternehmensanleihen, das kann auch nur als allererster Aufschlag dienen, sozusagen sich da mal, also da mal gehört zu haben, dass es sowas gibt und sich das halt mal anzugucken, weil bei Unternehmensanleihen, das wissen wir auch, ich meine, das ist halt sozusagen die Mittelstandsanleihe, ja, hochspekulativ, bis hin irgendein Industriekoloss gibt halt eine Anleihe aus über 1 Milliarde Euro oder Dollar. Na gut, und dann kriegst du noch alternative Anlagen. Finde ich jetzt interessant, dass er die Immobilienfonds, die REITs unter alternative Anlagen packt. Also die würde ich jetzt einfach unter Aktien halt packen. Also nochmal 10% Immobilienfonds, REITs bieten Zugang zu Immobilienmärkten. Rohstoffe 5% und Kryptowährungen 5%. Aber da sieht man halt eben, das ist halt das, was en vogue ist. Er hat ja nicht Trendfolge bei den alternativen Anlagen vorgeschlagen, weil er die nicht kennt, weil es da kaum was im Internet zu gibt. Also er sucht halt dann auch schon nach Wahrscheinlichkeit, ja. Also das ist ja,
wobei
halt
bei den Immobilienfonds, da gab es doch jetzt auch diese Diskussion, nachdem diese ganzen Projektentwickler pleite gegangen sind und es da echte Probleme gab. Gerade da bei diesen Immobilienfonds, da wollten alle an ihr Geld ran, konnten sie aber nicht. Nö. Weil du hast ja da diese Frist von einem Jahr oder teilweise sogar länger. Ja. Und das ist natürlich eine absolut bescheuerte Anlage. Eben. Bei den REITs, da ist es dann schon ein bisschen besser, aber letztendlich, das sind ja dann Aktien.
Ja klar, also die REITs, je nachdem wie sie ausgestaltet sind eben, ne, ob als CEF oder ETF, muss man auch nochmal gucken. Aber wie gesagt, ich denke mal, also wie soll ich sagen, wie mein guter Kumpel früher immer gesagt hat, ist es besser als ein Tritt von einer lahmen Sau und ein Bausparvertrag plus Riester da drauf. Also das würde ich eigentlich schon mal sagen. Also das heißt, die KI schlägt da in meinen Augen schon mal das, was man zumindest in meiner Jugend bei Banken und Sparkassen bekam. Wenn ich da jetzt auch nicht mit allem mitgehen würde, würde ich aber sagen, es ist, wie soll ich sagen, besser als das Geld versauern zu lassen. Und du kannst ja die alternativen Anlagen, kannst du ja streichen, ja, also wie soll ich sagen, also schon alleine, dass der größte Brocken halt diese Weltportfolio ETFs sein sollen, das finde ich eigentlich ganz, ganz gut.
Ja, also das muss man auch sagen, aber man sollte da tatsächlich dann auch nochmal differenzieren, weil letztendlich Technologieaktien sind bei den internationalen Aktien schon genügend dabei. Dividendenaktien brauchst du für 10% auch nicht, weil welchen Sinn und Zweck hat das Ganze? Da kann ich mir dann auch einen ausschüttungsstarken weltweiten ETF nehmen. Das reicht ja völlig aus. Und da muss man halt auch nochmal gucken, ob man das Thema Immobilien so spielen möchte. Das Thema Rohstoffe, Kryptowährung muss man auch gucken. Wobei mehr als 5% würde ich da jetzt auch nicht beimischen. Das siehst du wahrscheinlich anders, aber.
Nein, überhaupt nicht. Aber du, das ist ja hier, stopp. Das ist ja hier, wie soll ich sagen, der ChatGPT hat ja auf das reagiert, was man ihm gegeben hat. Und dafür passt das.
Okay.
Das finde ich gut.
Okay, ich habe ja ChatGPT auch nochmal gefragt, welche Anlagestrategien sind am besten. Und da kam die Antwort, es gibt keine universelle beste Anlagestrategie, da die beste Strategie stark von individuellen Zielen, Risikotoleranz und Zeithorizont abhängt. Also da sind wir wieder bei diesen Punkten, die er mich dann auch gefragt hat. Und dann hat er aber gesagt, Buy and Hold, Value Investing, Growth Investing, Income Investing, Indexfonds und ETFs, Diversifikation, Momentum Investing. Gut, als unbedarfter Anleger wäre ich da schon komplett überfordert, zumal sich das dann teilweise auch doppelt. Also du kannst ja auch mit ETFs diversifiziert anlegen. Also das ist ja keine Anlagestrategie im eigentlichen Sinne.
Nein, er wirft da etliche Sachen durcheinander. Aber wie soll ich sagen, schon für den ersten Satz, den du ja zitiert hast, dieses gibt keine universell beste Anlagestrategie. Schon dafür verdient er ja einen Preis.
Das stimmt. Du hast aber auch einen Prompt eingegeben, ne?
Ja, das ist aber das eben. Ich wollte sozusagen 10.000 Euro langfristig in Kryptowährung anlegen, ja. Ich wollte dann wissen, welche Coins könnten in Frage kommen. Soll ich nur einen Coin kaufen oder diversifizieren? Und wenn ja, wie soll ich meine Summe letztendlich aufteilen? Also das ist eine ganz allgemeine Frage. Das ist ja kein guter Prompt in dem Sinne, ja, aber ich denke, ein realistischer Prompt, wie ihn Anfänger halt machen. Darum soll es ja sein. Und dann habe ich ihn schlicht und ergreifend, gebeten, bei Perplexity eben diese Fragen zu beantworten und habe mich dann durch die einzelnen Sprachmodelle durchgeklickt und habe dann halt festgestellt, so nach dem Motto, der gemeinsame Nenner waren halt Bitcoin, Ethereum und Solana. Und wenn ich das wirklich machen wollen würde, ja, dann würde ich sozusagen, ja, genau das letztendlich durch die, wenn ich diese Modelle übereinander lege und dann halt die Schnittmenge bilde, dann würde ich sozusagen, hätte ich schon Vertrauen da drin, mich um das Thema Bitcoin, Ethereum und Solana zu kümmern, ja, und eben so nach dem Motto 50% Bitcoin, 30% Ethereum, 20% Solana. Das waren irgendwie so im Groben, ja, die die Werte, die rauskamen, wenn man das übereinander legt. Und dann würde ich sozusagen als Anfänger mich in diese drei Coins, Währungen, Tokens vertiefen und dann eine Entscheidung fällen und wäre schon mal ganz zufrieden, dass ich die ganzen anderen rauslassen kann. Also sozusagen mit dem Chatbot erstmal, die wir negativer beschreiten und versuchen, was kann ich außen vor lassen, ja, wie kann ich die Sache so beschneiden, dass es irgendwie für mich auch handhabbar wird, wenn ich da keine Doktorarbeit draus machen will.
Und was hat er da für Quellen genommen? Das würde mich mal interessieren bei Perplexity für das Thema Kryptowährung.
Also er hat wahnsinnig viele, also aus dem Handgelenk schütteln kann ich es nicht, aber die bekannten Verdächtigen waren halt dabei. Hier CoinGecko und Konsorten, also diese großen amerikanischen Plattformen. Dann BTC Echo war mit dabei und dann auch so zwei, drei andere. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich die ich kannte, ja, genau, die kannte ich, die war ich, da war ich selber schon drauf, die finde ich gut. Und die ich nicht kannte, die habe ich dann mir neu angeguckt und die fand ich auch von guter Qualität. Also ich kann sagen, dass eben die Quellen, die er da verwendet hat, für mich so hinreichend gut waren, dass ich darauf vertrauend dann eben weiter recherchieren würde.
Ja, finde ich spannend. Ich habe ja auch nochmal so ein bisschen geschaut, wie ich vorgehe, wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien analysiere. Und da finde ich Perplexity zum Beispiel auch super, weil man kann sich zum Beispiel dann anschauen, warum hat sich jetzt eine Nike so schlecht entwickelt? Was waren die Gründe dafür? Dann soll mir Perplexity beispielsweise mal das Geschäftsmodell von 3M erläutern. Was sind so die wichtigen Punkte? Warum waren die letzten Quartalszahlen so schlecht? Und da kriegst du eine auf dem Punkt, ja, genaue Zusammenfassung und kannst dann eben durch diese weiterführenden Fragen dir das alles beantworten lassen. Und das finde ich persönlich sehr hilfreich. Das Gleiche gilt natürlich auch für Funktionsweisen von ETFs beispielsweise. Und da habe ich, glaube ich, mal die Frage gestellt, welches waren so die erfolgreichsten ETFs? Und das waren MSCI World ETFs. Und da hat er mir aber einen Leveraged ETF, also einen gehebelten, dann auch noch vorgeschlagen. Ja. Der war am erfolgreichsten. Das konnte er ja nicht wissen. Aber das ist natürlich eine Gefahr, wenn du als unbedarfter Anleger so ein Ergebnis bekommst und dich darauf verlässt.
Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz, während du eben hier erzählt hast, habe ich noch mal meinen Prompt reingeschmissen, also zu den Krypto-Geschichten. Also Blockpit, Handelsblatt, Kryptomat, BTC Echo, Extra ETF, vom Ingenieur, der Ingenieur und solche, das waren sozusagen Quellen, die da unter anderem mit dabei sind. Und das war jetzt eben hier ChatGPT 4 Omni und wenn man dann auf Umschreiben klickt, dann was weiß ich, wenn man dann hier Claude 3 Opus nimmt, dann gucken wir mal, was der für Quellen hat. Also was ich nicht so toll finde, ist, die haben auch das neueste, YouTube hat dann Bitcoin to go, hat er noch zusätzlich dabei, also BTC Echo, Blockbit auch und die amerikanischen halt. Und das ist also eine Sache, was ich halt auch schätze, dass das halt so schnell geht, dass man das einfach ganz kurz mal jetzt hier eben ausprobieren kann. Genau, und die, ja, genau, so sieht es denn erst. 50% Bitcoin, 25% Ethereum und das kommt eigentlich eben bei allen sozusagen vor, genau. Und dann natürlich der Klassiker, ne, eben also informiere dich gründlich, analysiere das Team, das White Paper, ziele Partnerschaften, investiere regelmäßig kleinere Summen statt einmal einen Großbetrag und ignoriere die Schwankungen. Kryptowährungen sind ein Markt für geduldige Anleger, genau. Und dann eben der abschließende Satz wieder, bedenke, dass das alles nur ein Beispiel ist. Letztendlich musst du selbst entscheiden, welche Währungen am besten zu deiner Risikotoleranz und deinen Überzeugungen passen. Bleib am Ball, verfolge die Entwicklung am Markt und passe dein Portfolio von nötig an. Das ist eben auch nochmal so durch die Blume gesagt, dass das halt eine aktive und keine passive Geschichte ist.
Ja, aber viele machen sich ja da keine Gedanken. Das ist ja genauso, wie wenn die jetzt so ein YouTube-Video sehen mit finanzielle Freiheit erreichen und dann diese ganzen Pappnasen, die da in ihrem Lambo durch Dubai cruisen und erzählen, wie sie die finanzielle Freiheit erreicht haben, was totaler Quatsch ist. Und das glauben die Leute ja dann. Und hinterher stellen sie fest, oh, das war ja alles Fake, da bin ich drauf reingefallen, doof. Und ähnlich ist es so, wenn du nicht nachdenkst und du übernimmst es 1:1, dann fliegst du halt auf die Schnauze.
Genau. So, dann gucken wir doch mal hier. Wie erreiche ich die, wir machen das hier Live-Prompting, wie erreiche ich die finanzielle Freiheit mit Krypto?
Na, da bin ich jetzt mal gespannt.
Da ist er jetzt. Okay, also er hat einen Anteil von Seriosität, ist auch die Sparkassen-Webseite mit dabei. Was? Naja. Okay. Oh, weil ich sag, Alter, wie werde ich finanziell frei mit Krypto, ja? Hm. Und was sagt er? Also echt, die totale Stock im Arsch Antwort, ja? Betrachte Krypto-Investments als Ergänzung und nicht als Ersatz für ein ausgewogenes Gesamtportfolio mit Aktien, ETFs und Anleihen. Ja?
What?
Ja, das schreibt er als erstes.
Bei Perplexity.
Ja, bei Perplexity. Also von wegen, okay. Wenn du sagst, wie werde ich finanziell frei mit Krypto? Steigere dein Einkommen und spare einen erheblichen Teil. Lebe unter deinen Verhältnissen. Investiere einen Teil deines Ersparten, zum Beispiel 5-10%, in ein diversifiziertes Kryptoportfolio. Wähle etablierte Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung für den Großteil des Portfolios. Ja? Also ich finde das richtig gut. Also du willst die finanzielle, weißt du, Krypto Bro, ja Alter, gib mir die finanzielle Freiheit mit Krypto, ja? Und der kommt halt mit so einem Zeug ums Eck, was auch ich sagen würde, ja? Von wegen, vergiss es. Man, durch die Blume sagt dir doch, vergiss es einfach, ja?
Ja.
Nimm 5-10% und dann eben auch keine Coins, die, weißt du, kurz vor dem Durchbruch, er redet hier, ich sage, ich will finanzielle Freiheit, ja, und er nimmt das Wort Meme-Coin nicht ein einziges Mal, ja, in den Mund sozusagen. Also ich finde das, doch, das finde ich jetzt gut, wie er da reagiert hat. Das ist genauso, wie soll ich sagen, so die Enttäuschung, die man dann hat, weißt du, wenn meine Töchter mich irgendwas gefragt haben und ich dann so eine totale Spießerantwort gegeben habe. Also das finde ich gut. Also genau.
Damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet.
Ja, genau. Und hier mit erhobenem Zeigefinger, ja, halte deine Kryptos langfristig, verkaufe nicht panikartig bei Kursrückgängen und sichere deine Coins auf eine Hardware-Wallet, Cold Storage, speziell bei größeren Beträgen. Da kannst du auch nicht meckern.
Und hast du da jetzt irgendwas über Watercoin und Biercoin gefunden? Weil das waren ja diese YouTube-Dinger, die alle möglichen Vollhonks da durchgetrieben haben
bei YouTube. Das ist ihm hier nicht bekannt bei. Ich guck mal, das war jetzt Claude 3 Opus. Ich mache jetzt mal umschreiben mit hier der Llama. Das ist das neueste Modell von Meta. Und der ist manchmal ein bisschen erratisch. Das ist, kann man nochmal gucken. Ja, also bei so. Also dann,
Weil ja sogar ein Lionel Messi hat ja für den Watercoin Werbung gemacht in der Instagram Story.
Echt?
Und Gott. Ja. Und das hat hohe Wellen geschlagen. Da stand zwar nichts weiter, aber da war dieses Zeichen von diesem Watercoin in der Story von Lionel Messi.
Das war nicht billig.
Nee. Das war nicht billig und das war auch absolut grauenhaft, wirklich.
Mhm. Ja, also das Llama-Ding ist jetzt nicht so gut. Das ist dann nur sehr kurz und bündig und schlägt auch Sachen wie den Dogecoin vor. Also das ist, okay.
Das ist auch ein Meme-Coin.
Ja, natürlich, sag ja, da kommen wir dem Thema finanzielle Freiheit, weißt du, to the moon, Lambo soon, schon näher. Aber ich finde das im Großen und Ganzen, das ist ja nur so eine rausgehauene Frage, wie erreiche ich die finanzielle Freiheit mit Krypto? Das ist ja eigentlich auch kein gescheiter Prompt, sondern nur so rausgeballert. Also zumindest das, was eben jetzt der Claude gesagt hat, finde ich wirklich gut, da kannst du nicht meckern, als Antwort auf so eine doch sehr breit gefasste Frage. Also er jagt dich zumindest, verstehst du? Er, soll ich sagen, eigentlich müsste doch, wie erreiche ich die finanzielle Freiheit? Ja, die einzige richtige Antwort darauf ist doch, komm in die Gruppe. Und das macht er halt nicht.
Ja, aber dann haben sie den ja auch gut trainiert.
Genau.
Kann man ja dazu sagen.
Genau, also das ist schon, genau. Genau, und Chat nochmal, bevor wir weitermachen, GPT sagt nochmal, Fazit, finanzielle Freiheit mit Kryptowährung zu erreichen, erfordert eine sorgfältige Planung, fundierte Entscheidungen und eine langfristige Perspektive.
Aber das will jetzt ganz ehrlich keiner hören, weil das dauert viel zu lange.
Genau, Ja, aber wie gesagt, wir sind ja auch jetzt hier, um zu bewerten und mal anzugucken, was so ein Chatprogramm bringen kann. Hm. Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass er sich doch eher hier auf die, wie soll ich sagen, konservative Seite schlägt. Er will halt 50% hier in Bitcoin und Ethereum packen, 25 in Sachen wie Binance, Cardano und Solana und dann halt eben finanzielle Freiheit mit Krypto in risikoreichere, aber potenziell lukrativere Projekte. Worüber sich ausschweigt, ist halt, ob sozusagen das alles sozusagen da in Krypto soll oder nur ein Teil, ja, aber
das hast du aber auch nicht gefragt, ne?
Nee, habe ich nicht gefragt.
Ja, und genau. Da haben wir wieder das Problem.
Genau. Aber wie gesagt, für so eine on the fly hingeballerte Frage, finde ich, sind die Antworten eigentlich ganz passabel.
Das finde ich auch. Aber wenn wir jetzt zu einem Fazit kommen, wo geht denn der Weg jetzt bei der KI und der Geldanlage hin? Was würdest du sagen?
Also, es ist gekommen, um zu bleiben. Hm. Es kann natürlich nur das letztendlich auswerten und bringen, was im Internet geschrieben ist. Also für irgendwelche in die Zukunft gerichtete Sachen kann man es nicht verwenden. Es wird also nicht sozusagen die Glaskugel werden. Aber es kann einem einen unglaublichen Hebel verschaffen bei der Informationsbeschaffung und der Informationsbearbeitung. Man muss aber, das kannst du eigentlich besser sagen als ich, weil du da ja noch viel mehr mitarbeitest als ich, denke ich, das Prompten will halt auch gelernt sein. Also man muss schon auch ein bisschen zum Verhörspezialisten werden.
Ja, und das ist die große Herausforderung. Ich merke das immer wieder, wenn ich Bilder erstellen lasse. Und das mache ich ja über unterschiedliche KI-Tools. Und da gibt's aber die Möglichkeit, dass du dich unterstützen lassen kannst. Also, dass die KI dann anfängt, den Prompt zu verbessern, zu verschönern. Dann hast du dann auch statt einem Golf ein Lambo eher, weil die KI der Meinung ist, das passt besser und sieht cooler aus. Ciao. Und dann hast du eben die Wahlmöglichkeiten. Also, er stellt dann zum Beispiel bei Ideogram, erstellt er 4 unterschiedliche Prompts, 4 komplett unterschiedliche Bilder. Und das finde ich enorm hilfreich und ich kann auch den Prompt nehmen, der steht dann da und den kann ich überarbeiten und dann nochmal durchlaufen lassen, wenn mir das nicht gefallen hat. Und das ist halt das Prinzip Trial and Error und das finde ich sehr gut. Und auch bei der Anlagestrategie bin ich der Meinung, das ist eine sinnvolle Ergänzung, die man nutzen kann, um jetzt zum Beispiel Unternehmen zu analysieren, um ein bisschen mehr über ETF-Performance oder so zu erfahren. Aber die Geldanlage, da bin ich der festen Meinung, sollte eher durch eigenes Nachdenken aufgesetzt werden und nicht mithilfe der KI. Weil diese Standardsachen, gut, die stehen überall auf den Blogs, auch bei YouTube, bei den seriösen Kanälen. Aber als Unterstützung finde ich die KI wirklich gut. Und da denke ich auch, wird es hingehen. Und dann kann man sich da doch so ein bisschen unterstützen lassen bei den Aufgaben, die nicht so viel Spaß machen.
Genau.
Genau. Und das war eigentlich eine runde Sache, oder? Oder hast du noch was zu ergänzen beim Thema KI und Geldanlage?
Also mein Masterfazit, was wir hier auch in unsere Unterlagen reingeschrieben haben, die wir übrigens, so vermute ich, ganz ohne KI erstellt haben.
Genau, also, so sieht's aus.
Genau, KI ist für mich gekommen, um zu bleiben.
Ja, Ausrufezeichen. Wobei, die Prompts haben wir ja mit der KI erstellt. Also stimmt nicht so ganz.
Genau, auch hier wieder Mischung, ne?
So, jetzt haben wir nach einem Jahr wieder eine etwas andere Folge gemacht und wir haben natürlich immer die Herausforderung, dass wir über alles schon geredet haben miteinander und das heißt, neue Folgen machen wir dann, wenn wir neue Themen haben und wir wissen nicht genau, wann das der Fall ist, kann auch mal ein bisschen länger dauern, aber du hattest ja auch schon gesagt in der 250. Finanzrocker-Folge, du bist da am Start und du hast auch Lust drauf und ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass das jetzt eine runde, unterhaltsame Folge war, oder?
Ja, das hoffe ich doch, dass unsere Zuhörer das auch so sehen. Ja, mir hat es total Spaß gemacht und es war, wie soll ich sagen, einfach schön, doch hier da wieder mal durchzustarten mit dir.
Das finde ich auch. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und ciao, bis zum nächsten Mal, wann immer das auch sein mag.
Ja, tschüss, macht's gut.
Ciao.